Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria-Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Falter Radio. Diese wurde nicht in der Falter-Redaktion in der Wiener Innenstadt aufgezeichnet, sondern in der UNO City in Wien-Kaisermühlen. Mein Gesprächspartner war Volker Türk. Seit September 2022 hat der österreichische Jurist Türk einen der wichtigsten Posten innerhalb der Vereinten Nationen. Er ist UN-Menschenrechtskommissar. Erst kürzlich bezeichnete er die Situation in Gaza als Gemetzel. Mein Name ist Nina Bernada, ich bin Redakteurin im Politikressort des Falter. Mit Volker Türk habe ich über Österreichs Positionierung zum Gaza-Krieg gesprochen, über die aktuelle humanitäre Lage in Gaza selbst und die Rolle der Vereinten Nationen.
Herr Türk, Ihre persönliche Hinwendung zu den Menschenrechten haben Sie in früheren Interviews als eine Art Initiation beschrieben, immer wieder, wie so eine Art religiöse Berufung. Sie haben erzählt, dass Sie als Schüler die Deklaration der Menschenrechte im Englischunterricht gelesen haben. Wie ist es eigentlich für Sie, heute Prediger eines Bekenntnisses zu sein, an das immer weniger Staaten weltweit glauben, jetzt nicht nur irgendwelche entlegenen Diktaturen, sondern auch in Österreich, wo Vertreter der Kanzlerpartei finden, man sollte die Menschenrechte umschreiben?
Es ist schon so, ich meine, man hört natürlich immer dann sehr viel Negatives, wenn die geopolitischen Spannungen ganz besonders stark sind und wenn vor allem auch die Polarisierung innerhalb von Gesellschaften ganz besonders akut wird. Und da habe ich manchmal schon die Gefahr oder sehe ich die Gefahr, dass die Menschenrechte so ein Kollateralschaden werden von all dem. Und das können wir uns natürlich überhaupt nicht leisten, weil ich meine, die Menschenrechte umfassen alles, wie wir miteinander umgehen, wie wir auch, was die Institutionen des Staates betrifft, wie wir auch mit der Umwelt, mit dem Planeten umgehen. Und ich glaube, man muss sich sehr stark darauf besinnen, ja, vor allem, dass die Menschenrechte natürlich aus einer extremen Krisensituation heraus entstanden sind. Zwei Weltkriege, Holocaust, auch natürlich die extrem wirtschaftliche Benachteiligung, die Ungleichheiten, die es gegeben hat. Und da ist eben, ja, 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet worden. Und das war der Grundkonsens von allen unseren Gesellschaften. Und wir sehen natürlich, und das hat es leider immer gegeben, es gibt immer ein Auf und Ab, es gibt auch sehr viele Widersprüche. Allerdings darf man halt nicht aufgeben, man muss einfach beharrlich weiterarbeiten an dem. Und ich sehe ja auch, trotz aller extremen, schwierigen Situationen, doch auch immer wieder Lichtpunkte.
Wie würden Sie die österreichische Positionierung beurteilen seit dem 7. Oktober hinsichtlich Israel, hinsichtlich der Situation in Gaza?
Österreich, ich meine, ich habe das in meiner eigenen Sozialisierung so auch empfunden. Ich meine, wir müssen uns natürlich mit unserer eigenen Geschichte sehr bewusst sein, nicht? Wir waren nicht ein Opfer, wir waren Täter. Ich meine, ich kann mich erinnern, wie ich aufgewachsen bin in Österreich, hat man, ich habe sehr viel Antisemitismus mitbekommen, was mich sehr schockiert hat. Ich habe auch gesehen, dass es sehr lange gedauert hat, bis Österreich auch mit seiner Vergangenheit mehr ins Reine gekommen ist, nicht? Und ich kann natürlich schon verstehen, dass es für Österreich, auch für Deutschland, eine ganz besonders komplexe Situation ist. Was mich betrifft als Hochkommissar, ich vertrete die Vereinten Nationen, ist es ganz besonders wichtig, dass man halt immer wieder darauf hinweist, dass gerade bei kriegerischen Auseinandersetzungen, dass es da halt Regelungen gibt. Und die Regelungen gelten für alle, da gibt es keine Ausnahmen. Und das gilt sowohl für Israel als auch für natürlich für Hamas und andere. Und es gilt auch für alle Drittstaaten. Die müssen auf die Achtung des internationalen humanitären Rechts und die müssen auf die Achtung der Menschenrechte hinweisen. Das ist eine Verpflichtung, die alle haben.
Was bedeutet das im Hinblick auf Österreich?
Auch für Österreich. Natürlich ist es wichtig, dass Österreich ganz klar dazu Stellung nimmt, was Menschenrechtsverletzungen betrifft und auch die Verletzungen des internationalen humanitären Rechts auf beiden Seiten.
Haben Sie das Gefühl, das wurde zu wenig getan bisher?
Kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. Ich verfolge jetzt nicht jeden Tag mit, was in Österreich auch dazu gesagt wird. Ich habe jetzt schon gesehen, dass gerade im Hinblick auf Rafah und eine mögliche Offensive, was Rafah betrifft, dass da sehr starke Bedenken von allen Seiten, inklusive Österreich, ausgedrückt werden.
Der Papst hat kürzlich der Ukraine dazu geraten, die weiße Fahne zu hissen. Hat der Papst die Menschenrechte verstanden?
Also ich habe den Papst vor ein paar Wochen getroffen selber. Wir haben ein Vier-Augen-Gespräch gehabt und ich habe mit ihm natürlich auch über Krieg und Frieden gesprochen, weil uns das beiden große Sorgen macht. Ich vielleicht aus der säkulären Sicht, der Papst auch aus seiner Vertreter der katholischen Kirche. Ich meine, was wir allgemein sehen und ich ganz besonders auch miterlebt habe, wir haben 55 Konflikte im Moment, nicht? Also Sie können sich vorstellen, was das für die Menschen bedeutet, die davon betroffen sind. Vor allem, weil es immer in diesen Konflikten zu schweren Menschenrechtsverletzungen kommt. Wir hören immer nur von zwei, jetzt in den Medien, vor allem im Westen. Wir hören von Ukraine, wir hören von Gaza, wir hören kaum was von Sudan, wir hören kaum was von Syrien. Syrien ist nach wie vor ein großes Problem, Myanmar und viele andere, Haiti. Es ist schon wichtig, dass man eigentlich wieder zu einer Friedenskultur zurückfindet. Und ich höre zu viel von Krieg und kriegerischen Auseinandersetzungen, dass militärische Mittel wieder fast Mittel und Zweck sind. Und das kann natürlich nicht sein. Wir müssen wieder zurückkommen zu, was bedeutet Frieden? Kann ich offene Kommunikationskanäle aufbauen mit allen? Wie kann ich irgendwo zu einer Möglichkeit finden, dass sich die Kriegsparteien um einen runden Tisch sich zusammensetzen und anfangen zu verhandeln, wie man zum Frieden kommt?
Aber dagegen hat ja quasi nie jemand irgendwas zu sagen.
Ich höre wenig davon.
Aber die weiße Fahne hießen, sehen Sie das auch so? Sollte die Ukraine kapitulieren?
Nein, die Ukraine hat ganz klar, da ist eine ganz schwere Völkerrechtsverletzung passiert, und zwar eine Verletzung der Satzung der Vereinten Nationen. Und wenn es um das Recht auf Frieden geht, dann muss das im Einklang mit der Charta sein. Man kann jetzt nicht es wegwischen, dass da so eine extremst schwere Völkerrechtsverletzung passiert ist, weil Invasionsgelüste kommen aus dem 19. Jahrhundert. Wir haben alle gedacht, dass die im 21. Jahrhundert nicht mehr gibt. Aber es geht schon eben immer wieder um dieses Recht auf Frieden. Recht auf Frieden bedeutet halt, dass man keine Gelegenheit auslässt, die uns dorthin führen kann. Und natürlich im Einklang mit der Satzung der Vereinten Nationen und der Menschenrechte.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In einer vielbeachteten Rede haben Sie kürzlich das, was in Gaza passiert, als Gemetzel bezeichnet. Die israelische Offensive folgte allerdings auf einen brutalen Angriff auf Israel und auf israelische Staatsbürger seitens der Hamas. Was wäre denn eine, sagen, menschenrechtlich angemessene und zugleich effektive Reaktion gewesen oder könnte immer noch sein seitens Israel auf diese Gewalt? Also wie kann man sich überhaupt wehren, ohne Menschenrechte zu verletzen?
Ich meine, es ist natürlich ganz klar, was am 7., 8. Oktober passiert ist in Israel, ist schrecklich und ist zu verurteilen, strengstens zu verurteilen. Es ist auch natürlich völlig inakzeptabel, dass da Geiseln genommen wurden. Ich habe mit einigen Familienmitgliedern von Geiseln selber geredet. Ich habe sogar auch ehemalige Geiseln selber auch getroffen und mit ihnen sprechen können. Ich habe auch mit den Palästinensern gesprochen, die unter diesem jetzigen Krieg extremst darunter leiden. Es gibt eben das internationale humanitäre Recht und das ist anwendbar für alle, wenn es um kriegerische Auseinandersetzung geht. Und das bedeutet eben, dass man die Zivilbevölkerung ganz besonders schützen muss, dass man da Vorkehrungen treffen muss, dass es um das Prinzip der Verhältnismäßigkeit geht. Ich muss schon sagen, dass es große Fragen aufwirft, wenn man jetzt mittlerweile von über fast 31.000 Toten ausgeht und davon sind ungefähr 70% Kinder und Frauen. Wenn man sich anschaut, wie Munition verwendet wird, das haben ja auch die Amerikaner mittlerweile sehr stark kritisiert, wo man genau weiß, wenn da Bombardierungen erfolgen, da hat man ganz starke Schäden für die Zivilbevölkerung. Wenn man sieht, wie humanitäre Hilfe nicht reinkommt in dem Maß, wie es notwendig ist, weil man schon weiß, dass natürlich völlig Unterernährung gibt, dass es keine medizinische Versorgung gibt, die noch ausreichend ist. Wenn man auch vom Verhungern mittlerweile von der Gefahr und der Risiken von Verhungern ausgehen muss, dann ist es klar, dass das schwere Bedenken aus menschenrechtlicher Sicht, aber auch aus internationalem humanitären Recht, dass diese Bedenken sehr stark gegeben sind. Und das habe ich immer ganz klar ausgedrückt, auch für beide Seiten.
Das Argument Israels ist, es ist schwer sozusagen zu unterscheiden zwischen militärischen und zivilen Zielen oder Objekten.
Ich meine, es ist so, dass jede Kriegsführung immer vor diesem Dilemma steht. Ich meine, man muss auch dazu sagen, die israelische Armee ist einer der modernsten, einer der bestausgebildetsten der Welt. Man erwartet sich dann schon natürlich, dass die ihre Kriegsführung so gestalten, dass es nicht zu diesen massiven, extremen negativen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung kommt. Ich meine, das ist, was auch das Recht vorgibt.
Einer ihrer Mitarbeiter, also der Leiter des New Yorker Büros, ist zurückgetreten und hat das damit begründet, dass die UN machtlos ist gegenüber dem, was er als Genozid in Gaza bezeichnet. Ich frage Sie, droht in Gaza ein Genozid und ethnische Säuberung?
Erstens einmal ist dieser Kollege nicht zurückgetreten. Er hat, das ist leider immer ein bisschen falsch in den Medien so dargestellt worden, er hat schon vor ein paar Monaten den Entschluss gefasst, dass er in Pension geht. Also ich glaube, das muss man auch mal richtig stellen. Diese Frage des Völkermords ist jetzt vor dem Internationalen Gerichtshof anhängig. Es ist klar, dass es Risikofaktoren gibt, was schwere Menschenrechtsverletzungen und schwere Verletzungen des internationalen humanitären Rechts, dass diese Verletzungen wir beobachten von beiden Seiten. Und es ist verfrüht zu sagen, kann man die so oder so qualifizieren, das muss der Gerichtshof entscheiden.
Wie bewerten Sie jetzt eigentlich die Versuche, humanitäre Hilfe in Gaza zu leisten? Sie haben vorhin angesprochen, es ist schwierig, sozusagen, dass Güter hineingelangen.
Für meine Kolleginnen und Kollegen aus dem humanitären Bereich bei der UNO ist es eines der großen Headaches, würde man sagen auf gut Deutsch, weil im Grunde genommen wir in dieser Situation nicht das leisten können, was wir normalerweise leisten müssten, eben humanitäre Hilfe, der Zugang, und das ist äußerst schwierig und zum Teil nicht möglich. Ich meine, man hat vor dem 7. Oktober ungefähr 500 Lastwagen hineingebracht, um die Grundversorgung sicherzustellen pro Tag. Mittlerweile ist es im Grunde genommen kaum möglich. Also es kommen schon immer wieder Lastwagen hinein, aber nicht in dem Ausmaß, wie es notwendig ist, vor allem auch nicht in alle Teile von Gaza, sondern wenn, dann in den Süden. Wir sehen hier jetzt auch diese Initiativen mit Luftbrücken und so weiter. Allerdings muss man da ganz massiv, ganz starke humanitäre Hilfe leisten und die ist im Moment nicht gegeben.
Das Verhältnis zwischen den Vereinten Nationen und Israel ist sehr stark zerrüttet. Zuletzt wurde gemeldet, dass Mitarbeiter des UN-Palästinenser-Hilfswerks umgekommen sind bei einem Raketenanschlag in Gaza. Es gab aber auch Vorwürfe seitens Israels, dass Mitarbeiter des Hilfswerks bei dem Überfall im Oktober beteiligt gewesen sein sollen. Was wissen Sie eigentlich darüber?
Es ist schon so, dass, und ich habe das von meinen eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlebt, ich meine, die vor Ort im Gaza tätig sind für das Hochkommissariat für Menschenrechte, ich meine, viele von denen haben uns wirklich schaurige Geschichten erzählt. Viele haben Familienangehörige verloren und nicht nur ein oder zwei, sondern manchmal 20. Die leben unter extremst schwierigen Bedingungen, die wissen nicht, wie sie weiter durchkommen. Also und das ist jetzt meine eigene Organisation, ich habe es von Anra, also von dem Palästinenser-Hilfswerk auch gehört. Natürlich, Anra hat sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren in dem Krieg, über 160 mittlerweile. Es gibt dann auch eben diese sehr schweren Vorwürfe, was 12 Mitarbeiterinnen betrifft. Das ist natürlich sofort, die sind sofort entlassen worden. Also da hat es sofort ganz starke Schritte gegeben, dass das einfach, ich meine, ist ja völlig inakzeptabel. Und das verletzt ja genau das, wofür wir stehen als die Vereinten Nationen. Und jetzt wird es natürlich auch ganz genau, und das ist ja immer auch geprüft worden und wird natürlich auch weiterhin geprüft. Es ist aber auch wichtig zu sagen, dass UNRWA also ganz wichtige Arbeit leistet, nicht nur in Gaza, sondern auch im Libanon, in Syrien, in Jordanien und in der Westbank, in Cisjordanien. Und dass man halt, ja, da muss man ganz klar und sehr scharf vorgehen, wenn es um schwere Verletzungen seitens der Mitarbeiter geht. Aber man darf das Kind nicht mit dem Bade ausschütten.
Wie soll es mit Gaza und sagen auch mit den palästinensischen Gebieten weitergehen und welche Rolle soll da die UNO spielen in Zukunft?
Ich kann nur hoffen, dass es zu einem Waffenstillstand kommt aus humanitären Gründen. Das ist das Fundamentalste, weil natürlich muss man humanitäre Hilfe liefern können. Waffenstillstand bedeutet, dass beide dazu zustimmen müssen. Ich meine, man sagt immer, das wird immer so gesehen, es ist nur eine Seite. Nein, nein, das müssen beide verhandeln. Und natürlich müssen die Geiseln sofort und ohne Bedingungen freigelassen werden. Das ist ja fürchterlich, unter welchen Umständen die leiden müssen. Und es muss dann zu einem politischen Prozess kommen, dass das zu so etwas nicht mehr kommt.
Kann die Hamas da sozusagen am Verhandlungstisch dabei sitzen?
Ich glaube, da muss man sich ganz genau überlegen, wer auf palästinensischer Seite für die Palästinenser sprechen kann.
Der UN-Nothilfe-Koordinator wurde sehr dafür kritisiert, dass, weil er eben die Hamas nicht als Terrororganisation bezeichnet hat. Er hat sich nachher damit gerechtfertigt, dass sie sozusagen nicht gelistet ist bei der UNO als Terrororganisation. Und das klingt irgendwie doch einigermaßen formalistisch. Wie sehen Sie das eigentlich?
Was Hamas am 7., 8. Oktober gemacht hat, sind Akte des Terrors. Und was da passiert ist, ich meine, das kann man gar nicht beschreiben. Nicht? Es ist wichtig, ich habe auch immer wieder Israel gebeten, dass ich ein Team hinschicken kann. Also ich habe das relativ bald nach dem 7., 8. Oktober gemacht. Und ich hoffe, dass wir auch wirklich gut dokumentieren können, was am 7., 8. passiert ist, weil leider hat Israel bisher meinen Brief noch nicht beantwortet.
Aber Sie sagen, das war ein Terrorakt?
Ja.
Die Hamas selbst?
Bei uns, für die UNO, ist es eine Sache des Sicherheitsrats, sowas zu entscheiden. Also wir entscheiden das nicht. Und darum kann ich da jetzt nicht dazu was sagen. Aber es ist für mich ganz klar, dass solche, was da passiert ist am 7. und am 8. Oktober, das sind Akte des Terrors. Das hat Terror ausgelöst. Und man sieht ja auch, was für eine extreme, auch intergenerationelle Traumata ausgelöst hat. Und das ist absolut schrecklich.
Sie agieren ja vor allem in der Öffentlichkeit, Sie sagen, Ihr Wort hat Gewicht. Wie schwierig ist es für Sie, auszubalancieren, all diese Begrifflichkeiten, wo viele Menschen darauf hoffen, dass Sie etwas sagen, ist sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Wie schwierig ist das eigentlich, auszubalancieren?
Ich werde von beiden Seiten deshalb heftigst kritisiert und das ist halt so. Ich bin nicht Teil einer Seite. Es ist eben ganz besonders wichtig, dass als Hochkommissar für Menschenrechte, dass ich die Einhaltung der Menschenrechte von allen verlange und fordere und auch dokumentiere. Und ja, da kommt man natürlich unter die Räder.
Ihr Job gilt als einer der schwierigsten der Welt. Was können Sie eigentlich tatsächlich bewirken?
Ich meine, es gibt natürlich vieles, was auch in der Öffentlichkeit nicht immer so bewusst wird. Wir beeinflussen Gesetzesvorlagen, die menschenrechtswidrig sind. Und das ist zum Teil natürlich öffentlicher Druck, Arbeit mit den Medien, das hat auch natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass man das verhandelt. Ich bin immer wieder froh, auch bei Besuchen, wenn ich mit sehr hohen Regierungs- und Präsidenten zum Teil auch rede, wo ich denen immer eine Liste gebe von politisch Gefangenen. Und ich muss sagen, das oft, und wir verhandeln das natürlich auch, und ich bin dann schon immer froh, wenn ich weiß, dass einige von denen und viele von denen freigelassen werden. Also aber dann kommt natürlich die gesamte, dass man auch sich überlegt, was die Zukunft betrifft. Ich meine, ich war jetzt in San Francisco, in West Coast, eben, dass man sich auch mit den großen Technologieunternehmen am Tisch hinsetzt und mit denen einmal durchbespricht, was bedeutet künstliche Intelligenz für Menschenrechte. Und also wir haben eine solche Bandbreite von Themen, eine solche Bandbreite von Ländern und regionalen Situationen, dass wir trotz der extremst schwierigen und verzwickten Lage immer wieder auch Lichtblicke haben und auch Erfolge sehen. Und es gibt mir Kraft.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war ein Faltergespräch mit UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk. Sie können dieses Gespräch auch im Falter nachlesen.
Falls Sie noch kein Abo haben, auf der Seite abo.falter.at finden Sie alle Informationen zur Bestellung. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Miriam Hübel betreute die Audiotechnik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.